Ja, nehmt einander an. Seid zur Versöhnung bereit. Ist ja immer so ein Thema, dem anderen dann die Hand zu reichen. Die Kinder lernen schon früh, sich zu entschuldigen. Das sagt man den Kindern ja gleich. Gib dem anderen die Hand und versöhne dich wieder oder entschuldige dich. Von Versöhnung wird da ja weniger geschrieben. Gib dem anderen die Hand und dann ist alles wieder gut? Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon euch entschuldigt habt. Aber ich bin zumindest so erzogen, dass man an allen Stellen auch Entschuldigung sagt. Wenn man im Bus jemanden anrempelt, dann bin ich ganz schnell dabei zu sagen Entschuldigung. Oder wenn man jemandem auf die Füße tritt, dann ist das so. Letztlich sich zu entschuldigen, wenn irgendwelche Grenzen überschritten werden oder wenn ich scheinbar Grenzen überschreite, dann lernen wir es zu entschuldigen. Aber was ist eigentlich, wenn jemand meine Grenze überschreitet? Letzten Sonntag war das Thema Sünde und Manfred Kasemann hat darüber geschrieben, über die Trennung von Gott oder darüber gesprochen, über den Riss im Leben. Wir haben Abendmahl miteinander gefeiert und er hat uns immer wieder an Römer 8 erinnert. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Heute geht es um Schuld. Und ich muss euch sagen, ich habe in der letzten Woche sehr gerungen um dieses Thema. Nicht nur um die Unterscheidung zwischen Sünde und Schuld und wie unterscheiden wir das eigentlich über die Definition, aber was ist eigentlich auch mit unseren Gefühlen? Wann habe ich Schuldgefühle oder nicht? Wie ist es mit Gewissensbissen und anderen Fragen? Aber auch mit meiner Geschichte und mich auch gefragt, wo ist da die Schuld und wie kann ich, die ich auch damit versöhnt bin, anderen eigentlich davon erzählen? Darf man das eigentlich? Ja, ich will und ich kann. Und deswegen nehme ich euch heute auch in eine Predigt mit rein, die zwischendurch auch persönliche Aspekte hat. Weil ich glaube, es ist gut, voneinander und miteinander Geschichten zu hören, wo Jesus verherrlicht wird und Gott groß werden kann. Jedes Mal beten wir im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist der einzige Part im Vater unser, der bei Matthäus gleich danach kommentiert wird. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Der einzige Part, der kommentiert wird, und ich habe euch mal vier Varianten dort mit auf das Sonntagsblatt geschrieben, vier Übersetzungen. Leider ist ein Fehler da, ein Tippfehler, es ist Matthäus 6, Vers 12. Matthäus 6, vier Übersetzungen. Da ist einmal, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Erlasst uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Das alte Israel hat ja auch immer mit Erlassjahren gelebt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bei dem einen sind es die Schuldner, die Schuldigen, die an uns schuldig wurden. Mal ist es abgeschlossen, mal präsentisch, mal scheint es ein Prozess zu sein. Aber was ist mit meiner Schuld? Was ist mit der Schuld anderer? Wie ist es mit unserem Schuldbewusstsein, dem eigenen Gewissen? Und wer hat für was eigentlich welche Strafe verdient? Schuld hat immer einen Grund, eine Ursache und steht in einem Zusammenhang mit einem Ereignis, ja, und führt auch ins bzw. vors Gericht. Standet ihr schon mal vor Gericht? Vielleicht auch nicht nur als Zeuge, sondern als Angeklagte oder Angeklagter? Ich war Anfang 20, als ich mehrfach zu Gericht musste, Kontakt mit Anwälten und Richtern hatte, die eigentlich mir vorher fremd waren. Und ich selbst war mir überhaupt keiner Schuld bewusst. Mein Vater, der mich gelehrt hat, auf Heller und Pfennig abzurechnen, wenn wir mal sowas auslagen, Taschengeldmäßiges abzurechnen hatten, der mich das gelehrt hatte, hat mich gleichzeitig hoch verschuldet, hat meinen Namen missbraucht und Einzelheiten gehören jetzt hier nicht hin. Aber damals habe ich sehr gut erlebt, was es heißt, Schulden zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz real. Ich erlebte es plötzlich, was es heißt, beschuldigt zu werden, angeklagt zu sein und plötzlich gleich mehrere Gläubiger zu haben. Das war auch sehr beschämend. An dem Sonntag nach meinem Auszug aus meinem Zuhause wurde bei uns in der Gemeinde bekannt gegeben, dass unsere Schwester Sokulis jetzt mittellos ist. Da war das von jetzt auf gleich eine offene Sache. Und dann läuft man plötzlich rum, als wenn man irgendwie was groß auf der Stirn geschrieben hat. Und dabei war ich mir immer noch keiner Schuld wirklich bewusst. Wo ich hinkam, war meine Situation offenbar. Jeder wusste, was in meinem Leben gerade kaputt war. Und ich musste mich sogar offenbaren, musste vor Gericht bekannt geben, wie meine finanzielle Situation denn real ist. Und sogar als ich zur Bibelschule ging, musste ich gleich zu dem damaligen Leiter gehen und ihm beichten, wie meine Situation sich geändert hat nach meiner Bewerbung, weil es selbst in der Bibelschule hätte sein können, dass der Gerichtsvollzieher auftaucht, was er sogar tat. Da kriegt Schuld und Vergebung plötzlich eine andere Dynamik. Da hat es sogar was mit Demut und gedemütigt werden zu tun. Da ist plötzlich nicht mehr heile Welt, sondern da ist plötzlich Schuld im Raum und auch Scham. Da sind Gefühle im Raum, Schmerz, Last, Wut, Hass, Unrecht, das geschieht. Die einen haben scheinbar überhaupt keine Schuldgefühle. Die wissen gar nicht, was sie getan haben. Andere fühlen sich plötzlich schuldig, wo oder wie auch immer etwas passiert. Und sie fühlen sich schuldig, wo sie es gar nicht mehr sind, weil vielleicht in ihrem Leben mal etwas passiert ist. Und die Dritten fordern Strafe, weil jemand Unrecht tut. Und wir können auch viel debattieren über Situationen, ob jemand zu Recht schuldig gesprochen wird. Wie ist das jetzt gerade mit den Graffiti-Sprayern, die gerade verurteilt sind, zu einer Strafe, die uns vielleicht völlig fremd ist, aber in diesem Land, wo sie gerade inhaftiert sind und wo sie mal über die Grenzen gehen wollten, mal testen wollten. Jetzt haben sie ihre Strafe von Haft und Stockschlägen. Welchem Ausmaß, wir können viel debattieren. Sie wollten die Grenzen testen und jetzt bedauern sie es zutief. Es tut uns unendlich leid. Es sind die härtesten Tage. Man kann mitfühlen und gleichzeitig fragen, wie viel Recht ist denn da noch auch da? Im Kindergartenalltag erlebe ich immer wieder solche Situationen. Letztens hat jemand was von mir kaputt gemacht, aber plötzlich war es keiner. Und dann habe ich das mit den Kindern debattiert oder angesprochen und habe sie gefragt, wie ich mich denn jetzt sogar fühlen könnte. Und sie haben gesagt, ja, du bist jetzt bestimmt traurig. Ich habe gesagt, nee, ich bin nicht nur traurig, ich bin wütend. Es ärgert mich jetzt, weil ihr eine Grenze von mir überschritten habt. Wie ist das mit Verantwortung tragen und auch die Konsequenzen für das eigene Handeln übernehmen? Dabei geht es auch um Schuld. Es hat immer eine juristische Funktion. Recht, Gericht, Richter. Über Gericht werden wir in 2 Wochen noch was hören. Aber wie gehe ich mit Schuld um? Kinder in Scheidungssituationen fühlen sich ja gleich immer schuldig. Wenn die Eltern sich trennen, muss ich doch irgendwas gemacht haben. Oder ich las gerade einen Bericht über Kinder psychisch kranker Eltern. Die Mutter weint zu Hause und niemand anderes ist da außer das Kind. Das Kind interpretiert doch gleich. Irgendwas muss ich gemacht haben, wenn die Mama weint. Oder da fehlt jemand und ist nicht da. Vielleicht habe ich was gemacht, der andere gibt mir nicht mehr die Hand. Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag oder ist erkältet. Aber es gibt ja so unterschiedliche Interpretationen, die plötzlich da sind. Und von Anfang der Bibel, von Anfang der Menschheit wissen wir, wie schnell und wie gut es ist, Schuld abzuschieben. Ich war's nicht. Es muss einen Schuldigen geben, bis endlich wieder Ruhe einkimmt. Man sucht so lange nach dem Sündenbock, bis er gefunden ist. Ein Kind erzählte mir letztens, ich bin ein Gutmensch, ich glaube an Gott. Habe ich gedacht, das wäre doch schön, wenn wir alles Gutmenschen wären. Es würde so schön in unsere Sehnsucht und unser Bild passen nach Schwarz und Weiß, nach die Guten und die Bösen. Die Sehnsucht der heilen Welt. Vater unser, dieses Gebet stellt uns auf eine Stufe und führt uns unserer Realität vor Augen. Wir werden aneinander schuldig. Wir werden aneinander schuldig. Wir überschreiten Grenzen, gewollt, ungewollt, bewusst oder unbewusst. Wir verletzen, ja, und auch wir werden verletzt. Missgeschicke passieren und gehören zum Leben. Wir haben nicht das perfekte Leben. Und jede Anstrengung, es zu tun oder zu verstecken, das, was falsch ist in unserem Leben, bringt uns ja in einen Krampf rein. Auch uns muss vergeben werden, Vergebung widerfahren. Und auch wir dürfen andere freilassen. Und darum geht es in erster Linie, wenn ich heute über dieses Thema Schuld auch rede, die Freiheit zu erleben, freigesetzt zu sein und andere freizusetzen und wieder mit erhobenem Haupt gehen zu dürfen, einander in die Augen zu sehen. Wenn wir einander annehmen, die Hände zum Frieden reichen. Da kennen wir viele Beispiele in der Bibel, die uns diese Schuldproblematik aufzeigen. Adam und Eva, angefangen über Kain und Abel bis zur Ehebrecherin und Jesus selbst. Pilatus sagt noch am Ende, ich kann keine Schuld an ihm finden. Und dennoch wird er verurteilt und muss grausam am Kreuz sterben. In der Passionszeit stellt sich nicht nur die Frage, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern auch, wie hat er gelebt? Wie ging er mit den Themen um? Ja, wie ging er auch mit Schuld um? Und wie hat er seine Jünger gelehrt? Was lehrt er uns von Gott in dem Zusammenhang mit der Schuld? Und ich lese uns Matthäus 18, 23 bis 35. Es ist nicht abgedruckt und ich lade euch ein, zu hören, hinzuhören. Das Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis es ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr der Polterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. so wird auch dein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht vom Herzen vergibt. Eine harte Geschichte. Mal der barmherzige Herr und dann voller Zorn. Könnt ihr jetzt viel fragen, hätten die anderen Knechte denn jetzt petzen gehen müssen, wie das so schön heißt. Das Gleichnis von dem unbarmherzigen Gläubigern, so ist es in der Einheitsübersetzung überschrieben. Bei Gute Nachricht heißt es der hartherzige Schuldner. Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt, so hier in der neuen Genfer Übersetzung. Beide Schuldner sagen denselben Satz. Hab Geduld mit mir, ich will's dir zurückzahlen. Der eine erfährt statt Strafe Vergeltung, Strafe und Vergeltung, der andere Barmherzigkeit und Gnade. Da werden unterschiedliche Gläubiger erlebt. Der eine erlässt die Schuld, der andere setzt sogar den noch ins Gefängnis. Ich sage euch, ich habe damals auch unterschiedliche Gläubiger erlebt. Ich sah in dieser Situation mit meinen Schulden überhaupt keinen Ausweg und hatte dann plötzlich einen Rechtsanwalt an der Seite, der auch alles Mögliche versuchte und dankbarerweise nicht wusste, auf welchen Fall er sich einlässt und das Ganze kostenfrei gemacht hat. Die Gemeinde wäre sonst auch mit eingetreten, aber der auch nicht das Ausmaß überblicken konnte und sich darauf eingelassen hat. Und plötzlich hatte ich ganz viele Schuldige und hatte auch Leute, die mir mal Geld zur Verfügung gestellt haben, damit ich meine Gläubiger auszahlen kann. Weil man ist ja so in so einer Schleife. Dann kommen die Schulden, dann kommen die Raten, dann ist es irgendwann bei Inkassobüros und man kriegt plötzlich dieses Schiff nur noch untergehend. Und Leute haben sich auf Vergleiche eingelassen und haben Erlass gewährt. Andere haben drauf gewartet, bis die letzte Rate abgezahlt wurde. Und ich bin nur dankbar, dass ich immer wieder Leute hatten, die mich unterstützt haben. Wie gehe ich mit Schulden um? Wie rechne ich mit anderen ab? Der Tag der Abrechnung war gekommen. Der eine Mann ist vorgeführt worden und erst als seine Schuld aufgedeckt wurde, bekennt er sich und bittet um Vergebung. Der eine erlässt die Schuld, der andere wartet darauf, dass alles bis auf den letzten Pfennig wieder bezahlt ist oder den letzten Cent, muss man ja heute sagen. Vergelten oder erlassen die Schuld der anderen? Wie du mir, so ich dir. Hört, so fängt dieses Gleichnis an. Und da ist der König am Tag der Abrechnung. Und der Diener, der seine Verantwortung hatte, nämlich den Umgang mit den Gütern zu praktizieren, ist seiner Pflicht nicht nachgekommen. Und dabei geht es ja auch um Schuld an manchen Stellen. Da ist jemand seiner Pflicht, seiner Aufgabe nicht nachgekommen und deswegen schuldig an mir geworden oder ich an ihm. Er hat Schulden gemacht und jetzt ist diese Konsequenz offenbar geworden und der König fällt erstmal ein Urteil. Dann muss alles verkauft werden. Sucht gemeinsam eine Lösung, also das und das muss getan werden, damit deine Schulden bezahlt werden. Und der Diener fleht um dieses Erbarmen und erfährt das Unglaubliche. Gnade. Er erfährt nämlich nicht nur, ich gebe dir die Zeit und klar, ich habe noch Geduld mit dir und ich lasse dir Zeit, bis du alles ausgeglichen hast, sondern Gnade. Ich schenke dir alles. Du bist zwar schuldig an mir und du stehst in der Schuld, aber ich erlasse es dir. Gnade, Erbarm und Mitleid. Und wisst ihr, was mir an dieser Geschichte zum ersten Mal da auch wirklich bewusst geworden ist? Der Mann geht. Es wird weder berichtet, danke dafür. Es wird nicht erzählt, er bedankte sich und ging. Es wird nicht erzählt, wie er ihm um den Hals ging und ihn vielleicht noch abküsste oder was auch immer vor lauter Freude. Nichts. Kein Dank, keine Freude, keine Antwort auf den König. Er geht einfach. Bei Zachäus, dieser Geschichte, ist es ja vielleicht ganz anders. Da kriegt er eine Begegnung und er fängt plötzlich an zu teilen und teilt und bringt das Empfangene raus. Nichts hier. Und statt Dank, statt Anbetung, Gewalt und Macht. Und er begeht Schuld. Er übergreift nämlich, übertritt Grenzen. Er wendet körperliche Gewalt an. Er geht dem anderen an die Gurgel. Dasselbe Gespräch, doch statt einer Freisetzung eine Gefangennahme. Ein hartes Herz vom hartherzigen Schuldner. Wer vergibt, heilt sich selbst, heißt ein Buchtitel. Und da ist die Freisetzung, die uns atmen lässt. Hier wird die Kehle zugeschnürt. Die Freisetzung, das Bekennen, das Freigeben des anderen, ob sie leben oder tot sind, lässt uns freisetzen. Wenn ihr eure Schuld bekennt, wird euch vergeben werden und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, nicht die Schuld zu verstecken und auch nicht die Schuld zu verdrängen, sondern zu sagen, ja, da ist Schuld, aber wir können uns freilassen. Ich kann den anderen freilassen, vielleicht kriegt ihr das gar nicht mit. Die eigene Schuld zu bekennen, hat ja immer seine Sache. Da ist ja so eine Angst vor der Strafe. Lieber strafen wir uns selbst, indem wir alle schlucken oder verschweigen. Die Schuld blockiert aber unsere Beziehung so oder so, weil wir uns nicht mehr offen in die Augen schauen können. Da ist Scham und Hass, da ist vielleicht Reue oder es wird dicht gemacht. Unser Text fordert uns auch nicht dazu auf, uns zu bekennen voreinander und zu sagen, bekenne deine Schuld. Aber es sagt auch nicht, verschweig. Und es verschweigt nämlich keine Schuld, dieser Text. Jesus gibt uns eine Lebenshilfe. Er fragt nicht nach der Größe der Schuld. Und die Zahlen, die hier genannt sind, stehen in überhaupt keinem Verhältnis mehr miteinander. Er fragt nicht nach der Größe deiner Schuld, sondern zeigt den Umgang damit auf. Wir leben alle in Beziehungen. Und wir fragen uns auch an Stellen, sind wir eigentlich schuld oder was hat der andere uns getan? Wir ziehen uns zurück. Mal werden wir schuldig, mal werden andere an uns schuldig, vielleicht auch deswegen, weil wir gar nicht wissen, wo die Grenze des anderen ist und er gar nicht weiß, wo meine Grenze ist. Der Schlüssel aus dem Gefängnis von Macht und Gewalt, Schuld und Scham ist die Vergebung und Annahme von Barmherzigkeit und Gnade. Das einander freisetzen, auch in die Freiheit führen, hängt nicht nur an äußeren Umständen, sondern das Empfangene weiterzugeben. Jesus stellt uns hier den König vor, als jemanden, der in die Freiheit führt. Und das ist so ein Gedanke, der uns ganz tief auch bei diesem Thema Schuld berühren darf. Der Schuldner wird freigesetzt. Aber er stellt ihn auch in die Verantwortung und er stellt uns ihn auch nicht, Jesus stellt uns den König nicht als einen vor, der plötzlich versteht, dass Freigesetzte andere anfangen zu versklaven. Der König versteht nicht, warum Leute mit einer Freiheit andere gefangen nehmen. Wer frei ist, kann doch andere in die Freiheit führen. Wer die eigene Freiheit nutzt, um andere zu misshandeln, der wird schuldig. Und der muss auch mit Strafe rechnen. Es zählt nicht, wie du mir, so ich dir, sondern es zählt, wie er mir, so ich dir. Vielleicht ist der erste Schritt, demütig zu bekennen vor dem König, vor Gott, dass auch ich schuldig bin, dass auch ich nicht perfekt bin, dass auch ich meinen Anteil habe. Aber vielleicht auch demütig zu bekennen voreinander, mir wurde Schuld erlassen. Und deswegen kann ich auch dich freisetzen. Mir ist Freiheit geschenkt. Und deswegen gebe ich dir Freiheit. Wäre das nicht in unserem Miteinander auch viel barmherziger? Wenn nicht die Frage nach Recht, Schuld, Strafe im Vordergrund stände, sondern die Tatsache, dass ich mein Leben und Sein, meine Freiheit einem anderen, nämlich dem König selbst, verdanke. Und wenn wir als begnadigte Menschen einander begegnen könnten, und nicht so tun müssen, als wenn wir alle nur gut sind, weil wir ja an Gott glauben. Was wäre, wenn wir die Härte fallen ließen, weil die eigenen Verfehlungen, die Schulden, die Schwierigkeiten in unserem Leben nicht mehr versteckt bleiben müssen? aus der eigenen Erfahrung Vergebung heraus andere freigeben. Das beten wir im Vater unser, Woche für Woche und Tag für Tag. So bekennen wir es. Wir sind Schuldner und wir brauchen Vergebung. Ich brauche Vergebung. Und dann ist Vergebung nicht nur an eine andere Vergebung geknüpft, so wie ich vergebe, so vergibst du mir auch. Nein, sondern wir bekennen auch im Vater unsere Bereitschaft, dem anderen zu vergeben. Ich brauche Vergebung und ich bin bereit zu vergeben. Und das ist manchmal ein Weg, manchmal ein Schalter umgeben. Manchmal kann man auch dem anderen gar nicht mehr die Hand reichen, weil er vielleicht gar nicht mehr lebt. Aber innerlich kann ich ihn dennoch freilassen. Ich wünsche dir und uns als Gemeinde, dass wir diese Freiheit atmen können, die Gott uns schenkt. Er lädt uns ein, zu bekennen und zu beichten. Und das auch in dieser Passionszeit ganz bewusst, wenn wir aufs Kreuz schauen und sehen, aus Liebe ist er für uns gestorben. Er hat unsere Schuld getragen. Ich muss sie gar nicht mehr verstecken. Ich kann zu ihm kommen. Dass wir diese Freiheit atmen, die Gott uns schenkt. Er lädt uns ein, zu bekennen. Und es kann im seelsorgerlichen Gespräch passieren, im Gebet miteinander zu bekennen, so ist es. Ich schaue meine Situation an. Dann kann ich auch mit anderen umgehen. Dann kann ich sie lieben und ihnen begegnen. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Mut haben, Scham und Angst, was der andere denn denken könnte oder was auch immer da kommen könnte, ablegen, am Kreuz ablegen und uns nicht verstecken. Damit wir einander in Freude und Freiheit, aber vor allem in Herzlichkeit begegnen können. Ich wurde letzte Woche auch gefragt, was ich mir für Gottesdienste wünsche. Ich wünsche mir, dass es ein Ort ist, wo Menschen sich nicht mehr verstecken müssen. Wo Menschen nicht bloßgestellt werden, weil etwas in ihrem Leben nicht rund läuft. Ich wünsche mir, dass wir Gnadenteams werden, die einander tragen, die einander helfen mit ihren Schwierigkeiten und Schwächen, die einander tragen in aller Demut, aber nicht einander demütigen. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Gott für seine Barmherzigkeit angebetet wird. Menschen nicht Macht zeigen müssen, sondern Vergebung ganz praktisch wird. Wir einander annehmen und die Hände reichen. Amen. Ich lade uns zu einem Moment der Stille ein.